Meine Brüder und meine Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir haben heute einen meines Erachtens sehr wichtigen Abschnitt. Es geht um die Bitte, vielleicht ist das die erste Bitte, bevor wir anfangen zu beten, Herr, lehre uns beten. Das ist das Thema der heutigen Bibelstunde und wir wollen zunächst lesen Lukas Kapitel 11, die Verse 1 bis 13. Lukas Kapitel 11, die Verse 1 bis 13. Wir hören das Wort Gottes. Und es begab sich, dass er, also Jesus, an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von ihnen antworten und sagen, mache mir keine Mühe, die Türe ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben würde, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Und auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Meine Brüder und meine Schwestern, in diesem Abschnitt geht es, das ist deutlich, ums Gebet, um Beten. Die Jünger, sie sehen Jesus beten und einer der Jünger fasst den Mut und sagt, Herr, lehre uns beten, so wie das auch Johannes tat und seine Jünger lehrte. Und dann kommt eine Unterweisung über das Gebet. Und wenn wir diesen Abschnitt zunächst einmal etwas aufteilen wollen, etwas gliedern wollen, dann könnten wir sagen, die Verse 2 bis 4, da geht es um den Gebetsinhalt. Jesus lehrt, dass unser Vater. Lukas Kapitel 11, die Verse 2 bis 4. Was ist der Inhalt unseres Betens? dann die Verse 5 bis 8. Ich sag mal, das beharrliche Beten. Jesus fordert auf zum beharrlichen Gebet beten. Wir kommen darauf. Und dann drittens, es ist ein Gebot zu beten und es ist eine gewaltige Verheißung, die Verse 9 bis 10. Gebot und Verheißung zum Gebet. Und dann die Verse 11 bis 13. Das Verlangen Gottes, denen, die beten, das Beste zu geben. Das Beste. Wir können auch sagen, das Verlangen des Vaters, aber da kommen wir noch drauf. Wir haben hier eine, wenn wir das zusammenfassen wollen, eine gewaltige, eine frohmachende und auch eine wegweisende Unterweisung über das Beten. Und ich hatte es schon am Anfang angedeutet, vielleicht ist das eines der wichtigsten Abschnitte bei unserer ganzen Bibelarbeitsserie über das Lukas-Evangelium. Vielleicht auch eines der hilfreichsten, vielleicht auch eines der praktischsten. Auf jeden Fall diesen Abschnitt, ihr Lieben, sollten wir heute Abend nicht an uns vorbeirieseln lassen, sondern mit unserem Verstand und mit unserem ganzen Herzen zu erfassen suchen. Er schließt uns Schätze des Himmels durch das Gebet. Wie sollen wir uns Gott nähern? Um die Dinge zu erhalten, die für uns notwendig sind. Ich will mal sagen, offensichtlich ist es ja eines der größten Privilegien, dass wir Menschen, die Staub sind, vor den allmächtigen Gott treten können und zu ihm beten dürfen. Abraham stand mal vor Gott. Sie gingen Richtung Sodom. Und dann bittet Abraham, aber er weiß eins: Ich bin Staub und Asche. Eigentlich kann ich mich nicht unterwinden, zu Gott zu beten. Vielleicht ist es das, was wir bei jedem Gebet zunächst bedenken sollten, vor allem anderen: Zu wem rede ich jetzt? Es geht nicht einfach darum, eine lange Liste von Dingen, ich sag mal, herunter zu rattern oder zu rasseln. Nein, wir beten zu Gott. Wer ist dieser Gott? Wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt schon mal am Anfang. Ich bin kürzlich auf einen Vers aufmerksam geworden, den hatte ich bis jetzt immer überlesen. In Apostelgeschichte 12 ist es Vers 5. Da heißt es: Und die ganze Gemeinde gebetete, in der Schlachter 2000 Übersetzung ist, unaufhörlich zu Gott. Und ich dachte, aus diesem einen Vers, Halbvers eigentlich, Apostelgeschichte 12, Vers 5, da könnte man drei Bibelarbeiten machen. Stellt euch mal vor, die ganze Gemeinde würde sich versammeln und zu Gott beten, wenn wir Gebetsstunde haben. Nicht immer nur so ein paar, sondern die ganze Gemeinde. Sie versammelte sich und dann unaufhörlich. Unaufhörlich ist eigentlich nicht so eine gute Übersetzung. Da steht im Griechischen ektenos, das heißt so viel wie ausgerichtet auf Gott. Sie flehte zu Gott. Sie wusste, wenn einer helfen kann, wenn einer retten kann, dann ist das Gott. Und dann das Dritte, sie beteten zu Gott. Das ist die Geschichte. Kurz davor war Jakobus, hatte den Märtyrertod gestorben. Herodes hat ihn umgebracht. Und Herodes sah, dass das den Juden gut gefiel und sagte, na, dann nehmen wir den Nächsten auch noch, den Petrus. Und dann ist ja diese herrliche Geschichte, wo so viel drinsteht, was uns märchenhaft vorkommt. Ja? Er war angekettet im Gerkerker und dann lösten sich die Ketten. Dann wurde er durch einen Engel durch eine Tür geführt. Und dann geht der Engel weg und dann klopft er an die Tür, wo die Gemeinde versammelt ist, in einem Haus. Und da kommt die Magd Rode und wer ist da? Wir haben gerade für dich gebetet. Und die lässt ihn erstmal draußen stehen und rennt zurück und sagt, Leute, Petrus steht vor der Tür. Und die sagen, Rode, du spinnst. Ja. Sie hat selbst nicht an ihr Gebet geglaubt, ganz offensichtlich. Aber es war wirklich Petrus, der da vor der Tür stand. Zu Gott beten. Ihr Lieben, die Verse 2 bis 4, da geht es um das Unser Vater. Und ich möchte darüber heute Abend nicht viel sagen. Und zwar nicht deswegen, weil darüber nicht sehr viel zu sagen ist. Wir könnten über jede dieser 6 Bitten eine ganze Bibelstunde halten. Aber wir sprechen darüber immer wieder, wenn wir durch den Heidelberger Katechismus hindurchgehen. Bitte erinnert euch, der Heidelberger Katechismus ist, Jochen sagt es sehr häufig und das ist auch gut so, dass er es so häufig sagt, in 3 Teile eingeteilt. Über unser Elend, über unsere Erlösung und dann über unsere Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit, die splittet sich dann wieder auf oder gliedert sich wieder auf in 2 Teile. Einmal in den Gehorsam zu Gott, das wird uns erläutert anhand der 10 Gebote, was das heißt. Und dann der vorrangigste Ausdruck der Dankbarkeit, sagt der Heidelberger Katechismus, im Gebet. Und da wird uns dies anhand des Vaterunsers, des Unservaters entfaltet. Und weil wir das so oft schon darüber gesprochen haben, über jede Bitte einzeln, sie wird auch erklärt im Heidelberger Katechismus, deswegen gestattet mir, dass ich heute Abend darüber etwas schneller hinweggehe. Nicht, weil ich es nicht wichtig halte, ich werde es manchmal auch streifen, wenn wir auf die nächsten Verse eingehen, aber das soll uns heute Abend nicht beschäftigen. Aber so viel will ich sagen, dass unser Vater ist, ich sag mal, gibt den Rahmen, den Maßstab an, wie wir beten sollen. Ja? Wir finden ja zweimal im Neuen Testament das Unser Vater. Hier an dieser Stelle in Lukas Kapitel 11 und dann noch mal in der Bergpredigt, in Matthäus 6. In der Bergpredigt, da hielt Jesus diese Bergpredigt ja auf einem Berg in Galiläa im Norden Israels. Und dort gab er uns ein Muster für das Gebet. Und Jesus wurde bei dieser Gelegenheit von niemandem gebeten, wie man betet oder sie zu lehren, die Jünger. Er tat es von sich aus. Hier in Kapitel 11, in Lukas Kapitel 11 ist es anders. Da kommen die Jünger an Jesus. Aber in Matthäus 6, da bittet niemand Jesus. Jesus belehrte hier im Rahmen seiner Unterweisung über das Reich Gottes. Ja? Worum geht es im Reich Gottes? Und wenn ihr euch anschaut, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext dort in Matthäus 6 das Gebet steht, dann sagt Jesus, betet nicht so wie, und dann zählt er auf, wie die Heuchler. Ja? Denn die meinen, gesehen zu werden. Ihre Frömmigkeit stellen sie nach außen. So ein heuchlerisches Beten soll es nicht sein. Wie beteten damals die Leute? Sie beteten sehr formelhaft. Das ist auch ein Grund, warum wir das Vaterunser nicht formelhaft beten sollen. Wir sollen es beten, ja, aber nicht als Formel. Ja. Mein Vater erzählte mir mal, uns als Kinder, er kam aus einem völlig ungläubigen Elternhaus, Aber wenn es ein Gewitter gab, das war damals in Ostpreußen, wenn es ein Gewitter gab, ja, dann setzten sie sich in der guten Stube zusammen und beteten das Vaterunser. Das tat man so, nicht? Man wusste nie, damit der Blitz irgendwo anders einschlägt und möglichst nicht bei ihnen. Kann man machen, nicht? Aber dafür ist das Vaterunser nicht da. Es ist ein Muster des Betens. Es zeigt uns auch, welche Prioritäten es im Gebet gibt. Es geht zunächst erst einmal darum, dass Gottes Name geheiligt wird. Und dann sind wir dran. Dann sind wir Menschen dran. Im Kontext in Matthäus 6 sagt Jesus auch etwas anderes. Nicht nur wie die Heuchler sollt ihr nicht beten, sondern auch wie die Heiden sollt ihr nicht beten. Denn sie plappern, sie reden viel. Ja? Und sie meinen um ihres vielen Redens willen erhört zu werden. Nein, das ist nicht das richtige Gebet, sondern sei dir klar, zu wem du betest. Wer dein Adressat ist. Wenn wir einmal das Lukas-Evangelium uns so durchlesen, dann wird uns eines auffallen. Jesus war ein Beter. Jesus betete bei jeder Gelegenheit. Jesus, der Sohn Gottes, da könnte man doch sagen, naja, also wenn es einer nicht nötig hat, dann war er's. Aber er betete. Lasst uns mal einige Stellen aufschlagen, dass ihr es mal erkennt, ihr Lieben, wie wichtig Beten ist. Lukas Kapitel 3, fangen wir damit mal an. Lukas Kapitel 3. Da heißt es in Vers 21, das ist bei der Taufe, also Jesus war am Jordan. Und dann heißt es, lesen wir nur den einen Vers, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ. Und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf. Der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube herab. Er betete. Dann weiter, Kapitel 5, Vers 16. Lukas 5, Vers 16. Jesus hatte gerade jemanden geheilt. Und die Nachricht davon, es war ein Aussätziger, verbreitete sich in ganz Galiläa. Und was tut Jesus? Vers 16, Lukas 5, Vers 16. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Jesus zog sich zurück und betete. Dann weiter, Lukas 6, Vers 12. Ein großes, ein wichtiges, ein zentrales Ereignis in seinem Dienst stand unmittelbar bevor, nämlich die Berufung des engsten Jüngerkreises, der 12 Jünger. Und da sagt, und dann heißt es, lesen wir in Lukas 6, Vers 12, es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und jetzt, Achtung, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er erwählte dann 12. Lukas 9, Vers 18. Unmittelbar danach kommt die Frage von Jesus, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Ja, und dann spricht ja Petrus. Aber davor lesen wir Folgendes in Lukas 9, Vers 18. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Jesus betete. Und das sind nur die Stellen, wo über das Gebet von Jesus die Rede ist, die wir bis jetzt gelesen haben. Und wir haben noch nicht einmal die Hälfte des Lukas-Evangeliums durch. Jesus Christus ersuchte die Gegenwart, die Nähe seines Vaters. Und ihr Lieben, allein das sollte uns dazu anregen, zu beten. Eine Gemeinde ist so weit lebendig, wie sie betet, wie sie Kontakt mit dem allmächtigen Gott hat, wie sie wirklich in Gemeinschaft mit Gott lebt. Herr, wir suchen dich und wir wollen, dass dein Name geheiligt wird. Das kann man auch anders sagen. Aber vom Inhalt her, Herr, wir wollen, dass dein Reich kommt. Herr, wir wollen, dass dein Wille geschehe. Und dann gib uns auch unser täglich Brot. Es geht hier nicht um Worte, aber es geht, worum es geht. Und dann vergib uns unsere Schuld. Tagtäglich, sagt Augustinus, müssen wir das beten. Und führe uns nicht in Versuchung. Die Abgründe, die rechts und links und vor uns und hinter uns lauern, wir haben gar keine Ahnung davon. Ich hatte mich vor kurzem mal beschäftigt, wie in der griechisch-orthodoxen Kirche, wie in den östlichen Kirchen, eigentlich ein Christenleben aussieht, wie es dort gestaltet ist. Und ich stieß da auf einen Begriff, den ich bis dahin überhaupt nicht kannte, das sogenannte Jesusgebet. Wisst ihr, was das ist? Wusste ich auch nicht. Das ist, dass man von morgens bis abends in seinem gesamten Gedanken immer nur Jesus Christus vor sich hin sozusagen seufzt. Jesus Christus, Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist kein Gebet. Das ist es wirklich nicht. Das ist vielleicht Magie. Das ist irgendein Mantra. Das gibt es auch im Hinduismus oder bei den fernöstlichen Religionen, aber das ist kein Gebet. Die Menschen damals, sie waren an Formelgebete gewöhnt. Und ihr Lieben, viele Menschen, auch heute sind das. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt in eurer Kinderbuchzeit von Erich Kästner, die Geschichte von dem doppelten Lottchen. Wer hat die gelesen? Na, doch einige, nicht? Also da sind dann die beiden Mädchen, die leiden darunter, dass ihre Eltern geschieden sind. Und dann gucken sie durch Schlüsselloch und sehen, die beiden Eltern wollen sich versöhnen oder vielleicht versöhnen. Und dann wollen sie ein bisschen nachhelfen und dann sagen sie, was machen wir jetzt? Und dann fällt ihnen ein, wir sollten beten. Ja, wie beten? Ja. Und dann fällt ihnen ein Gebet ein, das sie kannten, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Ja. Passte natürlich nicht, aber sie kannten nichts anderes. Ja. Erich Kästner war ein Atheist, ein gottloser Mann, aber das kann heute vielfach vorkommen. Menschen, die überhaupt nicht wissen, wie betet man, wie geht das? Hier geht Jesus darauf an. Und er lehrt die Jünger ein Gebet. Wenn ihr betet, dann sprechet. Und dann kommt das Gebet. Und zwar auch so, wie Johannes der Täufer seine Jünger gelehrt hat. Schlagt mal auf Lukas Kapitel 5, Vers 33. Wir hatten das schon, aber es ist in diesem Zusammenhang vielleicht noch ganz interessant. Lukas 5, Vers 33. Nicht, da kommen Da fragen die Jünger Jesu Folgendes. Sie aber sprachen zu ihm, Nein, die Pharisäer sind es, Entschuldigung, die Pharisäer. Die Pharisäer aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete? Ebenso auch die der Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken. Ich will bei dem einen Ausdruck bleiben. Was den Leuten auffiel damals ist, Johannes der Täufer und seine Jünger, die beten. Ja, die beten. Und offensichtlich nicht formelhaft. Denn Johannes hatte sie ja gelehrt zu beten. Johannes, er wusste, wie man betet. Beten, wie macht man das? Formelhaftes Gebet. Und dann natürlich auch, das hört man auch immer wieder, ach du lieber Gott oder ähnlich. Ob das ein Gebet ist, weiß ich nicht, vielleicht auch nur irgendein Seufzer. Aber wie kann ich das lernen zu beten? Ihr Lieben, im Vater unser, wie gesagt, wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen Bitten ein. Aber eines wird daraus deutlich. Eines wird daran offenkundig. Indem ich bitte, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ist eines erst einmal klar. Ich lege mich selbst auf den Altar, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, wie es Paulus einmal in Römer Kapitel 12 sagt. Ich verzichte auf meine Rechte, ich verzichte auf meine Ansprüche. Es geht um Gott. Warum soll ich überhaupt noch beten? Eine ganz berühmte Frage, wenn Gott sowieso alles weiß und alles vorher schon bestimmt hat. Einfach deswegen, weil Gebet nicht etwas ist wie meine Wünsche vorlesen, sondern es ist Gemeinschaft mit Gott haben. Und darum fangen wir übrigens auch unsere Gebetsstunden, wer dabei war, weiß das, immer an mit einer Zeit der Anbetung, des Lobens Gottes. Das machen wir nicht formelhaft, sondern zunächst müssen auch wir uns klar darüber sein, zu wem bete ich jetzt eigentlich? Vor wessen Angesicht trete ich jetzt eigentlich? Die ganze Gemeinde war ausgerichtet oder betete ausgerichtet zu Gott. Was für ein Satz! Was für eine Gemeinde! Ihr Lieben, es zeichnet Christen aus, dass sie Gott immer mehr erkennen und auch immer mehr wissen über die Eigenschaften Gottes, sage ich jetzt mal, über die Charakterzüge Gottes, wer Gott ist, über das Wesen Gottes, über seine Natur. Am Anfang weiß man das auch, wenn man Christ geworden ist. Dann weiß ich, der Vater vergibt mir meine Sünden. Nicht? Johannes macht einmal im ersten Johannesbrief in Kapitel 2, weist er darauf so interessant hin. Da teilt er sozusagen die Gemeinde in drei, Gruppen ein. Und er spricht von den Kindlein im Glauben. Und er sagt, ich schreibe euch, weil ihr Gott erkannt habt, der euch die Sünden vergeben hat. Weil ihr den Vater kennt, der euch die Sünden vergeben hat. Dann schreibt er an die Jünglinge, an die jungen Männer im Glauben. Die kämpfen schon, die ringen. Und er sagt, weil ihr stark seid im Wort und weil ihr den Bösen überwunden habt. Weil ihr nicht vor jeder Versuchung weicht. Ihr seid schon weiter im Glauben, ihr kämpft. Und dann spricht Johannes noch einmal davon. ich schreibe euch Väter im Glauben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ihr Lieben, das sind Menschen, die dann erkannt haben, dass Gott alles lenkt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nicht an dem Wollenden oder an dem Laufenden liegt, sondern an dem begnadigenden Gott. Das ist gar nicht so einfach zu kapieren, oder? Das siehst du im Rückblick auf dein Leben. Mensch, dass ich da dran vorbeigekommen bin, daran vorbeigekurvt bin. Das ist nicht mein Verdienst. Das war haarscharf. Und manchmal erkennt man das erst im Nachhinein. Gott hat mich gehalten. Er ist der Allmächtige. Er weiß alles im Voraus. Und damals hat er mein Gebet nicht erhört. Gut, dass er es nicht getan hat. Und damals, ich war in einer so schrecklichen Situation, jedenfalls empfand ich es. Und wenn ich rückblickend die Sache angucke, war gut. War alles gut. Alles gut, wie es gelaufen ist. Eher Gott. Er lenkt alles von Anfang an. Er ist von Anfang. Hiob am Ende seines Lebens. Menschen hatten diskutiert und Hiob hatte auch gebetet zu Gott. Oh ja, im Unterschied zu seinen sogenannten Freunden hatte sich Hiob immer wieder im Gebet zu Gott gewendet. Aber dann kommt Gott und er stellt ihm nur Fragen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es mir kund, wenn du Einsicht besitzest. Wisst ihr, was Hiob dann sagt? Dann sagt er, ich weiß, dass du alles vermagst und dass dir nichts verwehrt ist. Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, aber ich will es nicht ein zweites Mal tun. Ich bereue in Staub und Asche. Psalm 33, Vers 11. Der Ratschluss des Herrn steht für immer. Wirklich? Glaube ich das? Dass Gott nie zu spät kommt? Sprüche 19, Vers 21. Viele Pläne sind im Herzen des Menschen, aber der Ratschluss des Herrn kommt zustande. Glaubst du das? Glaube ich das? Apostelgeschichte 1, Vers 7. Die Jünger haben viele Fragen über das Reich Gottes und über Israel und so weiter. Was sagt Jesus? Er sagt, es steht nicht in eurer Hand, Zeichen und Epochen oder Zeiträume zu kennen, die der Vater, jetzt hört gut zu, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgelegt hat. Glaubst du das? Vielleicht fragst du jetzt, Mensch, warum erzählst du uns das alles? Es geht doch um das Gebet. Ja, wenn wir wissen, zu wem wir beten, ihr Lieben, dann sieht es anders aus. Wir haben heute vorhin einen Psalm gesungen, Psalm 17. Wenn ihr einmal in die Schlachter 2000 Übersetzung reinschaut, beginnt das mit einem Erhöre, Herr, eine gerechte Sache. Erhöre mein Schreien. Psalm 27, Vers 17. Höre, o Herr, wenn ich mit meiner Stimme schreie. Und so weiter. Es geht durch die Psalmen hindurch. Aber lassen wir es mal dabei, Das ist der Inhalt des Gebetes, die Verse 2 bis 4 und wir kommen zu den Versen 5 bis 8. Was Jesus uns hier lehrt, ist, halte im Gebet durch. Gib nicht zu schnell auf. Lesen wir nochmal die Verse, kann sein, dass wir es vergessen haben. Lukas 11, die Verse 5 bis 8. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ging zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir 3 Brote, also so Fladenbrote sind da gemeint. Denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von ihnen antworten und sagen, mache mir keine Mühe, die Türe ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit oder um seiner Dreistigkeit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Mitternacht. Also das ist eine schlimme Zeit für einen Besuch, oder? Ganz schlimm. Also ich sag mal so, bis 10:30 ungefähr kann man mich abends noch anrufen. Da sitze ich am Computer. Aber länger nicht. Ja. Mitternacht? Nee, eigentlich nicht. Nö. Und wenn um Mitternacht mein Freund kommen würde, weiß nicht, was ich tun würde. Ich würde sagen, du, jetzt bist schon ziemlich spät und der Kühlschrank bei mir ist leer. Morgen kaufe ich dir was. Jetzt geh erst mal ins Bett. Wird schon nicht so schlimm sein mit deinem Hunger. Aber so etwas zu denken, war auf jeden Fall im Orient völlig ausgeschlossen. Die Gastfreundschaft stand ganz, ganz oben. Aber was sollte dieser Freund machen, wenn jemand anders, dieser andere Freund, zu ihm kam? Er macht sich auf zu seinem Nachbarn. Der pocht an die Tür und sagt auch, hallo, hier ist dein Freund. Mitternacht. Na gut, was der dann macht, das ist vorhersagbar, nicht? Du, ich schlaf schon. Und nicht nur das, links und rechts von mir, ihr müsst euch das so vorstellen, das war ja damals ein Raum, da spielte sich alles ab, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, da wurde abends eben so eine Matratze ausgebreitet und dann kuschelten alle zusammen und alle wärmten sich gegenseitig. Naja, klar, da konnte man nicht so einfach aufstehen. Wenn man aufsteht, dann waren alle Kinder auch wach und naja, das war dann, die Nacht war dann gegessen sozusagen. Und das sagt er dann auch. Aber der klopft weiter an die Tür. Ja, aber es bleibt einem anderes übrig. Schon wegen der Beharrlichkeit dieses Menschen, der da vor der Tür steht, bleibt gar nichts anderes übrig. Gut, ich hätte vielleicht zu meiner Frau gesagt, du steh du auf und mach ihm was zu essen. Oder bring was zu essen. Ich wärme so lange mein Bett hier weiter. Aber wie auch immer, ja, man war gestört. Beharrt im Gebet, so heißt es einmal in Römer Kapitel 12, Vers 12. Beharrt im Gebet. Gebt nicht zu schnell nach, nicht weil Gott nicht hört, sondern weil er testen will, ist dir das ernst? Suchst du wirklich mein Angesicht? Wenn Jesus die Geschichte erzählt, dann macht er ja einen Sprung. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja, es geht ja nicht eigentlich weiter. Also wenn das so eine Geschichte wäre, was weiß ich, eine Lehrerin, die irgendjemand, die lesen würde und dann bricht sie ja irgendwo ab und es geht dann irgendwo weiter. Schaut mal Vers 7 hinein. Nicht und jeder würde von ihnen antworten und sagen, mache mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Und dann fragt man, ja, was hat er jetzt gemacht? Ja? Aber es geht nicht. Und dann bricht's ab und dann heißt es, ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstanden stehen würde. Da ist ja ein Gedankensprung drin. Merkt ihr? Ja? Aber da kommt die Pointe zum Ausdruck. Es geht hier nicht um eine humorvolle Geschichte, was so alles um Mitternacht passieren kann, wenn ein Freund kommt, sondern es geht darum, bleib dran. Gott kommt nie zu spät, bleib dran. Du betest für deine ungläubigen Eltern, Geschwister, Freunde, bleib dran. Gib nicht auf. Ja, wir können beten. Herr Gott, ich weiß, du hast im Augenblick viel zu tun. Du lenkst das gesamte Universum, vom Großen bis zum Kleinen. Und dann gibt es vielleicht noch oder vermutlich noch in gewissen Gegenden dieser Welt momentan Erweckungen. Und da wirkst du auch noch. Viele Menschen kommen zu dir. Herr, und dann kommen wir jetzt zu dir mit unserer mickrigen Gemeinde. Und wir bitten dich für den nächsten Gottesdienst oder für die Gemeindebibelfreizeit jetzt. Ja, fallt hier Gott auf den Wecker, ihr Lieben. Und dass wir das tun sollen, dafür, das sagt uns der Jesus sogar ausdrücklich. Schaut mal rein in die Verse 9 und 10. Bittet und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopfet an und es wird euch aufgetan. Das sind sozusagen drei Schritte. Nicht das Bitten ist das Erste. Da bin ich sozusagen noch, naja, da mache ich mich auf aus meinem Bett und will jetzt zu meinem Freund gehen. Und dann suche ich das Haus in der Nacht. Und dann poche ich an, dann klopfe ich an. Und was sagt Jesus darauf in der Verheißung? Vers 10. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Übrigens ist das der Spruch, den ich mal zur Konfirmation bekommen habe. Lukas 11, Vers 9, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopfet an und es wird euch aufgetan werden. Was für eine Verheißung. Was für eine Verheißung, nachdem wir, naja, diesen Freund dort kennengelernt haben, der keine Lust hat, um Mitternacht aufzustehen. Und wer will ihm das wirklich verdenken? Mal ganz ehrlich. Vor allen Dingen, weil er weiß, rechts und links von mir schlafen ein paar Kinder. Und wenn die erst mal wach sind, okay, dann war es das gewesen. Schlagt mal auf, ihr Lieben. Jeremia Kapitel 29. Jeremia Kapitel 29. Jeremia lebte ja in einer schrecklichen Zeit, politisch ging alles drunter und drüber und er sagt dann auch, Leute, es kommt noch schlimmer. Aber dann sagt er, in dieser Zeit, was dann auf euch zukommen wird, nämlich die babylonische Gefangenschaft, etwas, und ich denke, wir können auch diese Verheißung für unsere augenblickliche, gegenwärtige Zeit in Anspruch nehmen. Jeremia 29, die Verse 12 und 13. Ich fange mal an ab Vers 11. Oder Vers 10, dann kriegen wir den Zusammenhang, was Gott erst einmal sagt. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Ja? Naja gut, nach 70 Jahren geht's zurück, aber erst einmal ganz schön lange, generationenlang. Und jetzt kommt's, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe. Ich war, wenn wir an die babylonische Gefangenschaft, wenn wir an Gerichtszeiten für das Volk Gottes denken, dann denken wir immer an Untergang, oder? Ist uns schon einmal aufgefallen, dass wenn Petrus über die Sintflut spricht, in 1. Petrus 3, es ihm nicht darum geht, dass fast die gesamte Menschheit untergeht, sondern dass 8 Menschen gerettet werden. Und hier bei der babylonischen Gefangenschaft ist uns schon mal aufgefallen, dass dies, sagt Gott, Gedanken des Friedens sind. Bis jetzt habt ihr nämlich nicht auf mich gehört. Ich habe noch und nöcher euch das Wort Gottes gebracht. Ich habe Propheten zu euch gesandt und ihr hört da rein und da raus. Keiner hört zu. Okay, ich habe andere Möglichkeiten. Dann kommt das Gericht. Bei dem Gericht ist es immer so, dass sich die Saat von der Spreu trennt. Und dann geht es weiter. Und dann kommt die Zeit der Gnade. Ich habe Gedanken des Friedens für euch. Das sagt Gott unmittelbar, bevor Jerusalem platt gemacht wurde und dann das Volk Gottes in die babylonische Gefangenschaft verschleppt wurde. Das ist eine andere Perspektive. Gott rettet, aber nicht so, wie wir uns das zusammenträumen. Gott kommt zu seinem Ziel, ihr Lieben. Pläne des Friedens, wenn er ein ganzes Volk ins Gericht hineinführt. Aber wenn wir zu Gott beten, das ist das Schöne, dann beten wir nicht zu einem Freund, der uns mürrisch entgegenruft, du, ich kann jetzt nicht. An diesem Gleichnis, an dieser Geschichte will Jesus deutlich machen, dass wir beharrlich beten sollen. Gott ist anders. Und das kommt in den letzten Versen dieses Abschnittes zum Ausdruck. Lesen wir nochmal die Verse 11 bis 13. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Welcher Vater macht das? Glaubt ihr wirklich, dass Gott das macht? Unser himmlischer Vater? Gott hat das Verlangen, uns aber das Beste zu geben. Und deswegen erhört er manche Gebete von uns nicht. Das ist schon einige Zeit her. Unsere Kinder waren noch klein und die Kinder hier in der Gemeinde waren auch klein. Da kam einer zu mir, ich sag nicht wer. Papa, ich will ein Kaugummi. Nee, gibt's jetzt nicht, sagt der Papa. Aber der hat auch eins. Hat mich gewundert. Habe ich gefragt, wo hast du das Kaugummi her? Ja, ich habe es unterm Stuhl mir abgekratzt sozusagen und dann habe ich es gegessen. Als das die anderen Kinder mitkriegten, der ist so ein Kaugummi. Ja? Und da war plötzlich eine ganz andere Stimmung. Nicht nach dem Motto, ich krieg nie was und der kriegt ein Kaugummi, sondern plötzlich war die Stimmung mit einem Schlag, hatte sich gewendet. Wie gut, dass unser Vater nicht immer auf alle unsere Wünsche hört. Wie gut. Wie gut. Petrus. Na klar, er gibt Jesus einen guten Rat. Herr, du sprichst davon, dass du ans Kreuz gehst. Herr, bloß nicht, tu das nicht. Und Jesus fährt ihn an, dreht sich um und sagt: Weiche von mir, Satan. Petrus hat's gut gemeint, oder? Aber es war nicht gut. Nicht immer ist das, was wir wollen, was wir wünschen, was wir auch für andere meinen, dass gut sei, dass es wirklich für sie gut ist. Ihr Lieben, aber eine Bitte ist wichtig. Und da lasst uns beharrlich sein. Und das ist das, was wir in Vers 13 lesen. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr der Vater im Himmel den Heiligen Geist, wird er den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Lasst uns dafür flehen, dass Gott uns den Heiligen Geist gibt, dass Gott uns mehr vom Heiligen Geist gibt, hier auch in dieser Gemeinde. Es geht hier nicht um Geistesgaben, es geht hier nicht um das, was die Pfingstler daraus machen, aber es geht darum, dass wir Christus mehr erkennen. Denn das ist die zentrale Aufgabe, wozu der Heilige Geist in dieser Zeit da ist. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus einmal in Johannes Kapitel 16, ich glaube es ist Vers 13 oder Vers 14 oder Vers 15, da in der Ecke steht's. Er wird mich verherrlichen, er wird mich groß machen. Dass wir Christus mehr in dieser Gemeinde erkennen. Dass wir mehr erkennen sein Heil, sein Werk, seine Rettung. Dass er uns von Gott gemacht worden ist zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit, zur Erlösung. Die Lösung ist sehr, sehr praktisch, ihr Lieben. Nicht das Bild, das Wort Erlösung meint eigentlich, dass ich einen, der in der Sklaverei verkauft ist, herauslöse, freikaufe. raus aus Bindungen, aus Süchten, aus Dingen, die mir zur Gewohnheit geworden sind, aber die nicht gut sind. Dass wir Christus, sein Erlösungswerk, mehr erkennen. Pfingsten ist einmalig und alles, was damit zusammenhängt. Gar keine Frage. Aber das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, wenn ihr mal die Apostelgeschichte lest, kommt immer wieder vor. Und wisst ihr, wann es vorkommt? Wenn die Gemeinde betet. Ja? Ich wollte nicht mehr als eine Stunde heute sprechen. Ich kann aber noch eine Bibelstelle, können wir noch mal aufschlagen zusammen. Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4. Waren wieder ein paar Apostel im Gefängnis. Das trieb die Gemeinde immer wieder an. Nochmal, die Pfingsten war in Apostelgeschichte 2. Und dann traf sich die Gemeinde zum Gebet. Ja, Leute, die Gemeinde betete. Sie war eine betende Gemeinde, die frühe Gemeinde. Und dann, wir wollen jetzt nicht das gesamte Gebet durchgehen, nur mal ganz am Schluss. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Da heißt es, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an, und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, als dieses Gebet fertig war, und als sie gebetet hatten, Vers 31, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt. Paulus schreibt das einmal an die Gemeinde in Ephesus. Und er sagt auch, wie das geschieht. Unter anderem durch Gebet. Durch Gott loben. Ist es ein Wunder, dass so wenig geschieht, wenn wir so wenig beten? Ihr Lieben, wenn wir vielleicht eines mitnehmt von heute, dann ist es, lasst uns zu Gott beten. Alleine und auch in der Gebetsgemeinschaft. Die nächste Gebetsversammlung kommt bestimmt. Amen.